Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Ihr hört die Ausgabe 627 nach dem Punktspiel des ersten FC Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach in der Männerbundesliga, das das Team von Steffen Baumgart mit 3:1 gewonnen hat am Freitagabend. Jetzt ist es Samstagabend. Wir senden hier aus der kleinen Schorfheide. Hallo Steffi.
Hallo Sebastian.
Und in Berlin begrüße ich Robert. Hallo.
Hallo.
Und Hans-Martin, hi.
Hallo. Sonst sagst du immer noch die Stadtbezirke dazu.
Genau, Friedrichshain. Das ist ja im Zweifel derselbe, ne?
2:2.
Ist korrekt.
Ich finde das sehr schön, dass wir heute sehr oldschoolig sind. Die Oldschool-Besetzung vom Podcast und ja. Oldschool-Technik. Wir haben keine Vorbereitung, ist alles wie früher. Nur die Liga ist anders.
Ist richtig. Und
wir bauen keine Lego-Sachen mehr.
Und Sebastian ist von vornherein genervt. So wie
aber ich glaube, das Spiel passt doch völlig
darin. Das ist schon immer so gewesen.
Ja, apropos genervt, da hätte ich eigentlich was zu erzählen. zu dem
Jetzt geht's
da fangen
los.
Wir gleich direkt an.
Aber vielleicht so vorneweg. Ich habe ja schon gehofft, dass Union das irgendwie gewinnt und hatte aber nicht ganz auf dem Zettel, dass Danilo Duki 2 Tore schießen wird. Aber ich frage mal so, wie hat euch denn das Spiel gefallen? Ich frage mal wirklich so ins Blaue hinaus.
Ist das jetzt der Genervteil?
auch, aber nicht nur.
Unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten.
Ja.
Was Hans-Martin sagt.
Ich fand die erste Hälfte
war fantastisch.
Ich fand sogar die erste Hälfte ganz gut. Also die erste Viertelstunde war fantastisch. Die erste Hälfte in Gänze fand ich sehr ansehnlich so. Die zweite hat dann so einen leichten Nachgeschmack hinterlassen. Insgesamt.
Ich bin total glücklich aus dem Stadion rausgegangen und ich bin sehr zweifelnd ins Stadion reingegangen. Aber dazwischen war ich teilweise so, dass ich dachte, ich krieg gleich blaue Haare.
Ich musste zur Halbzeit meinen Platz verlassen. Und
Was hast du wieder gemacht? Haben dich die Ordner wieder rausgeholt aus dem Block?
Getigert. Nee.
Musst ein bisschen
Scrabble gespielt.
Ja. Wieso? Warst du so genervt von der ersten Hälfte?
Sebastian hat wie Steffen Baumgart nicht am Platz gehalten. Okay. Und er hat sich ähnlich verhalten.
Das ist richtig. Also nicht
Erzähl
ganz.
Doch mal, Sebastian. Was hat das Spiel mit dir gemacht?
Eine Menge anscheinend.
Also soll ich zeigen, wo es mich berührt hat?
Ja, also an diesem Fußball.
Erstmal ist ja auch nicht alles schlecht.
Es war nicht alles schlecht.
Na Gott sei Dank.
Ich fand die ersten so 25 Minuten bis zum 2:0 eigentlich ziemlich gut und habe mich gefreut über die Kombi Ansa und Köhn, die, glaube ich, zusammen da ein bisschen mehr machen können, als wenn sie alleine irgendwie so auf weiter Flur sind. Und man merkt, dass sie so ein bisschen Verständnis haben und auch verschiedene Rollen haben. Und bin immer wieder fasziniert, wie Ilias Ansa im Prinzip, obwohl er nicht so aussieht, eine krasse Körperlichkeit mitbringt, aber halt auch eine Geschmeidigkeit. Und das ist, finde ich, so toll, wie der da irgendwie an Spielern vorbeirauscht, wo du denkst, okay, ist wie so ein Ninja auf dem Platz. Ninja, sag ich mal wahrscheinlich oder so, ne?
Ja, aus Sachsen kommen kann man Ninja sagen.
Okay, als Brandenburger kann ich Ninja sagen, ne? Okay.
Ja.
Gut, aber, also das heißt, der schlängelt sich so irgendwie durch. Ja, und weiß nicht, ob die Gladbacher das haben kommen sehen, aber eigentlich hätte es ja nach einer Minute schon 1:0 stehen können, wie er die Ecke rausholt, die dann zum 1:0 wirklich führt.
Das war Köhn.
War Köhn?
Ja. Das war Köhn, ja. Das wurde sowohl im Kicker als auch in der ARD falsch gesagt.
Ja, ich habe 100 Meter Abstand gehabt.
Ja, ja, nee, deswegen ist ja nicht schlimm.
Nee, es war Köln tatsächlich.
Also das war super, muss ich sagen. Das hat mir richtig gut gefallen. Vielleicht finde ich einfach, vielleicht sehe ich die einfach so weit nicht irgendwie. Nee, aber es, beim zweiten Tor war es ja Ansa.
Da war es Ansa.
Und wie er da an drei Verteidigern vorbei ist, das war schon irre, wo ich mich auch frage, was machen die da so beruflich?
Ja, das Ding ist, der ist ja, also eigentlich war es total widersinnig, dann jetzt noch weiter zur Grundlinie zu gehen, weil er eigentlich ja da, also theoretisch war ja der Verteidiger innen von ihm. Und wenn er, also wenn der sozusagen richtig mitgegangen wäre, dann hätte er den Weg ja auch zugemacht. Aber irgendwie wackelt er sich da immer so durch. Und also ich glaube, die haben einfach nicht damit gerechnet, dass er dann wirklich bis zur Grundlinie geht und dann abschließt, oder bis fast zur Grundlinie und dann abschließt, weil der Winkel war ja auch irrsinnig spitz. Also war alles nicht wahnsinnig naheliegend. Ich glaube, dass daran lag es dann auch. Und dann hat er halt diese Ballführung, die so wahnsinnig, die ist, glaube ich, sehr, sehr schwer vorherzusehen, was er macht als nächstes, weil er irgendwie immer so ein bisschen.
Er hat den Ball auch eng, ne?
Er hat den Ball eng und sein Körper wirkt, also sein Laufstil wirkt auf mich immer so, das sieht so ein bisschen aus, als sei es instabil, als würde es immer so von Seite zu Seite, aber dadurch weißt du auch wirklich nicht, das ist wie eine permanente Körpertäuschung, sagte Freund von mir gestern.
Ich hatte tatsächlich im Stadion ungefähr denselben Eindruck von Ansa. Auf mich wirkt seine Ballführung und vor allem dieser Lauf, der dann zum 2-0 geführt hat im Endeffekt, wirkt immer auf mich so, als wäre er selber überrascht von dem, was er gerade macht.
Ja.
Also im besten Sinne. Also ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ist so, ah ja, dann passiert das jetzt mit meinen Beinen gerade.
Dann hat er aber gute Instinkte,
ja,
die ihn überraschen.
Ich hätte ja sonst gesagt, wenn der XG-Wert nahe Null ist, dann schließt er ab.
Genau, und macht meistens das Tor.
Ja, das ist völlig crazy. Ja, also das hat mir sehr gut gefallen. Derek Köhn hatte das, diese Aktion vor dem 1-0, wo man schon sagen muss, der Einzige, der da halbwegs noch aufgepasst hatte, war Moritz Nikolas im Tor.
Ja, ja.
Und sonst hätte es da schon geklingelt. Und ich stelle mir das so vor, du bist so Trainer, also hier Eugen Polanski. Ja? So. Und dann sagst du den Leuten, Jungs, jetzt von Anfang an aufpassen. Ja? Die gehen richtig drauf.
Und die Intensität wird hoch sein, wie er in der Pressekonferenz
richtig hat. Richtig, ja. Ich sag's nochmal, richtig von Anfang an dabei sein, gleich Alarm machen, aufpassen. Und ganz besonders bei den Standards. Alter, ich glaube, ich hätte alles umgetreten in der zweiten Minute, wäre ich Trainer von Gladbach gewesen.
Also Danilo Duki so frei zu lassen beim Kopfball ist schon.
Was haben die
gesagt? Muss man sich leisten können.
Ist der mit den meisten Kopfballtoren in den letzten 3 Jahren?
In den 5 Top-Ligen von Europa, ja. Also von den Verteidigern.
Ja. Also ja. Ist doch. Mir fällt da auch wirklich manchmal nicht so viel ein. Und
ja, bist du nicht toll hinzu.
Und wahrscheinlich hättest du da so oft, wir waren ja im Stadion, aber quasi wie so Kameraführung war, wenn die dann so auf Bonhof oder Rufen Schröder war von Gladbach auf der Tribüne, die haben wahrscheinlich auch die ganze Zeit nur mit dem Kopf geschüttelt.
Rufen Schröder hat wohl mit dem Kopf geschüttelt, ja.
Ich habe das auch gemacht.
Es wurde im Blue Sky spekuliert, ob er guckt, ob es noch eine Rücktrittsklausel gibt für so 14 Tage Rückgaberecht.
Naja, vielleicht war es, weißt du, so Fernabsatzgesetz.
Ja.
Vielleicht hat er Glück gehabt und hat das irgendwie online gemacht mit Gladbach.
Wurde leider nicht zugestellt.
Ja, Haustürgeschäfte gehen gar nicht irgendwie, Herr Bonhoff. Da müssen wir nochmal drüber.
Aber zu dem ersten Tor von Danilo Duki möchte ich nur anmerken, dass vermutlich ich dafür verantwortlich bin, weil ich nämlich bei nahezu jeder Ecke in den letzten halben Jahr immer gesagt habe, ja, jetzt alles klar, jetzt funktioniert es, Kopfball-Duki-Tor. Das habe ich dieses Mal nicht gesagt und vielleicht habe ich ihn einfach vorher gejinxt und habe jetzt aufgehört damit.
Ja, einfach weitermachen, also nichts. Ja,
einmal nicht sagen.
Ja, einfach nichts tun.
Dass du einfach mal die Fresse hältst.
Genau.
Robi, ich habe es ein bisschen vermisst.
Während des Spiels.
Okay. Und ich fand, Union hat das gut gemacht, ohne natürlich irgendwie sowas wie Spielkontrolle komplett zu übernehmen. Aber Gladbach kam, glaube ich, nur einmal so ein bisschen vors Tor.
weiß gar nicht, ob die, also zumindest in den ersten 15, 20 Minuten der ersten Hälfte, ob da die Spielkontrolle übernehmen so richtig der Plan war von Union. Das wirkte eher so wie, lass mal Gladbach kommen, lauf die sehr hoch an. Also ich hab's lange nicht gesehen, zumindest gegen Leverkusen war es nicht so, dass Union irgendwie den Gegner quasi am fremden 5-Meter-Raum anläuft und das auch konsequent und dauerhaft. Und dann hat man ja gesehen, dass es zumindest bei Gladbach, wie gesagt, bei Leverkusen nicht so, aber bei Gladbach auch zu den entsprechenden Fehlern dann schon im Mittelfeld führte, wobei sich dann extrem viele Ballgewinne sich erarbeitet wurden, wo man dann im Prinzip nicht selber viel fürs Spiel machen musste, also die Kontrolle über das Spiel selber übernehmen musste.
Ja, es war quasi das Einmaleins, ich spiele gegen eine verunsicherte Mannschaft.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Genau.
Und das hast du auch recht. Und das ist das, was mich, da komme ich da nochmal zu. Das hat mich ein bisschen auch, hätte Bayern gesagt, ergrauen lassen. Weil ich lobe natürlich Derrick Köhn, aber andererseits hat er da ganz schön seinen Flügel auch offen stehen lassen. Und dann hier Diogo Leth ein bisschen in die Bredouille gebracht.
Aber ich glaube, das war gewollt.
Das mag ja sein und das kannst du gegen so eine harmlose Offensive wie die von Gladbach machen. Ich hätte beinahe gesagt, gegen jede andere Bundesliga-Mannschaft aktuell nicht. Aber das 2-0 war sehr, sehr schön. Hatten wir ja gerade, vor allem wie da, ich habe das ja nicht gesehen, ich musste dann tatsächlich im Stadion beim Kicker nachlesen, wie das Tor gefallen ist, weil ich habe nur gesehen, Ansa schießt und irgendwie jubeln alle.
Ja.
Aber ich dachte, ja, der ist doch ein Pfosten. Ist der Innenpfosten rein?
Im Stadionwald nicht zu sehen. Also nicht da, wo wir standen, nicht wenn du alte Anzeigetafel stehst.
Okay. Ja. Ich habe alles wunderbar gesehen.
Ja, ich weiß, Rubi.
Bei dir ging's.
Bei mir ging's, ja. Hatte mal Glück. Beide schönen Tore, schön genau quasi vor meiner Nase gefallen.
Dafür habe ich das Rani-Kedira-Tor gesehen. So.
Das stimmt.
2-0 dachte ich zuerst, dass das irgendwie ein reingestolpertes Eigentor von Marvin Friedrich gewesen wäre. War dann die andere Nummer 5, also passt ja auch.
Wie ist das eigentlich, ihr wisst doch sowas immer, wenn Stichwort hier Expected Goals, ja. Zählt der Schuss von Ansa an den Pfosten noch in die Expected Goals Wertung oder dadurch, dass aus der Situation dann ein Tor geworden ist, nicht?
Ja,
oder?
Zählen beide, sind zwei Schüsse.
Sind zwei Schüsse,
zählt.
Okay.
Mhm. Also und jedes Tor zählt ja auch zu den Expected Goals.
Genau, aber das war quasi jetzt nicht der Schuss an Pfosten und dann der Tor ist dann nicht eine Wertung sozusagen.
Nee, es sind zwei, okay, Schüsse.
Gut, wollte ich bloß mein Interesse halber, ne? Man muss
also
ja dazulernen hier.
Also, hat mich sehr gefreut. Duki ist ja da, hat diesen Ball vom Innenpfosten reingedrückt. Und da gab es ja diese Situation, dass sich Moritz Nikolas so gewunden hatte. Ich habe wirklich hin und her geskippt und so und habe versucht zu finden, ob der getroffen wurde oder nicht. Ich kann es nicht sagen. Aber auf jeden Fall war es, da war der Ball schon im Tor. Wenn er getroffen wurde.
Ja. Also ein Foul war es sicher nicht.
Nee.
Also so.
Und er hat ja nun offensichtlich auch keinen wirklichen Schaden davongetragen dann. Insofern toi toi toi.
Nur seelisch.
Ja.
Oh ja, der war sauer, glaube ich.
Ja. Apropos sauer.
Oh Gott, jetzt kommt's. Warte mal, war das schon, bist du da, danach bist du dann raus aus dem Stadion oder wie?
Nee, jetzt war ja nicht raus aus dem Stadion. Der ist nur aus dem Block raus.
Aus dem Block.
Also, er saß schon wieder im Auto.
Ne? Was, genau, ist zum Auto zurück. Nee, aber was heißt denn raus aus dem Block? Also musstest du auf Toilette oder warum bist du los?
Also ganz kurz, lass uns doch die Halbzeit noch zu Ende machen, weil so lange war ich auch an meinem Platz.
Okay.
Zähneknirschend, aber am Platz.
Warum?
Also sauer war ja dann erstmal Freddy Renault. Habe ich selten gesehen. Der war wirklich, der hat da so auch schon so fast so fatalistisch so die Hände so hoch und so Kopf geschüttelt, so wie ich auch.
Genau.
Und was ist mit euch eigentlich los? Und das habe ich mich auch gefragt. Leute, ihr führt 2-0 gegen Gladbach, die überhaupt nicht wissen, wie sie in diese Partie kommen sollen. Und dann macht ihr was, indem ihr sie einfach reinkommen lasst. Ich habe es nicht verstanden. Es ist, als ob irgendwie da so ein Schalter umgelegt wurde und sie sind, ich bin jetzt so ein bisschen passiv geworden und ich hätte erwartet, man lässt sich vielleicht ein bisschen fallen, lässt sie einfach anlaufen und kontert einfach gnadenlos, weil schnelle Spieler hat der Union ja.
Ja, das war, glaube ich, auch die Idee eigentlich.
Ja, aber hast du davon noch was gesehen?
Ja, im Prinzip doch schon. Also ich habe das gar nicht so schlimm gesehen, die letzten, sagen wir mal, 15 Minuten der ersten Hälfte, also nach dem Anschlusstreffer. Sie haben in der Konzentration nachgelassen, sie haben dann nicht mehr das hohe Pressing gemacht, was sie davor hatten, und das hat ja auch gut funktioniert. Ich glaube, das ist auch ein bisschen dem geschuldet, dass das ein relativ aufwendiger Spielstil war in den ersten 20 Minuten. Und dann, weiß ich nicht, also ich fand das nicht so nervig wie du. Ich kann da nicht sagen, dass mich das tierisch aufgeregt hat.
Das war halt sehr luftig verteidigt aus meiner Sicht.
Ich fand es ein bisschen zu passiv. Grundsätzlich ist es eine völlig naheliegende Herangehensweise. Du überrennst eine verunsicherte Mannschaft am Anfang. Funktioniert dann auch noch, du führst 2-0 und na klar lässt du dich dann ein bisschen zurück. Du hast mit Skarke und Ansa zwei extrem schnelle Spieler. Derek Köhn auch noch, aber gut, der muss.
Und Ilic, der die langen Bälle.
Und Ilic, der so gut verteilen kann, genau. Und das ist doch, also als Idee ist es total gut. Und dann
kann ich total verstehen.
Bis dahin war es, glaube ich, auch okay. Das war ja nicht so, dass Gladbach wahnsinnig torgefährlich war.
Nee, weil
es
immer
war, jemand. Es war am Ende etwas zu. Am Ende. Es war vielleicht einfach am Ende etwas zu tief verteidigt, zu passiv.
Ich fand ja einfach auch nicht konsequent. Also ist ja nicht so, dass Union da so einen kompakten Riegel hingesetzt hätte und Gladbach sich da ständig verfangen hätte, sondern das waren ja dann Situationen, wo die quasi, ich hätte beinahe gesagt, in den Halbräumen Gladbach steil durchgegangen ist und dann. Da war eine Situation, Jogo Led hat dann so quasi mit dem Knie so halb über den Rasen rutschen den Ball zur Ecke geklärt. Mhm. Ja, solche Situationen, wo ich denke, das muss doch auch einfach alles nicht sein. Die kannst du auch kompakt stehen, dass die sich da nicht durchspielen können. Und das war mir nicht ganz klar. Ich weiß, Gladbach an sich ist es keine schlechte Mannschaft. Die sind halt nur einfach gerade sehr schlecht drauf.
Ja, sie sind aber de facto schlecht gerade. Also
ja, natürlich. Also ich meinte, individuell ist es keine schlechte Mannschaft. Ja. Da waren ja auch Spieler bei, wo ich dachte so, habe ja Rocco Reitz ja die eine oder andere Ecke schlagen sehen. Die sind ja an sich auch gut. Oder wer war denn, ich überlege gerade, na, komme ich jetzt nicht drauf. Aber ich fand es halt einfach ätzend, dass man halt nicht einfach die Kontrolle über dieses Spiel hat behalten können.
Ja, und, aber die Frage ist eben, ob es vorher so wirklich aus, Kontrolle also, war.
Ja, aber ist natürlich richtig, also was für eine Kontrolle, weil man den Ball halt immer weiterhin so gerade rausgeballert hat, dass der Postwenden fast zurückkam.
Das war das Problem tatsächlich am ehesten. Also ja, so.
Vielleicht.
Ne, und das meine ich auch mit ein bisschen zu tief hinten drin, dass sie dann auch nicht viel, auch wenig Platz, wenig Zeit am Ball und dann eben diese weiten Bälle gingen eher ungezielt raus. Und wenn die halt mal, wenn eben einer davon richtig landet, dann hast du den Konter und dann ist schön. Also das war im Detail halt ein bisschen, hat es nicht so funktioniert oder war es ein bisschen zu wenig intensiv vielleicht oder so, aber grundsätzlich habe ich, da wenig ja. Leid mit gehabt, ehrlich gesagt.
Genau. Also es gab noch ein paar andere Sachen, die mich da so genervt hatten und da konnte Union dann jetzt nicht zwangsläufig was für. Ich fand die Zweikampfbewertung vom Schiedsrichter ein bisschen interessant, also weil ich halt so Schubs mit Händen, ne?
Ja.
Dachte, oh, ich, ist ja ein Foul. Mhm. Ja, an dem Tag irgendwie nicht so.
Zumindest nicht immer. Dann er hat, glaube ich, zwei oder drei dieser Dinge, die er dann nicht mehr ignorieren konnte, hat er auch gepfiffen.
Ja. Dann
ja, der Schulter voran, ein Mann ist eigentlich auch faul, aber.
Genau, dann dieser Pferdekuss gegen Trimmel.
Das habe ich gar nicht nochmal gesehen, ehrlich gesagt.
War halt bei uns quasi.
Bei uns, das war auf der anderen Seite.
Anderen Seite, aber.
Wir haben es gut gesehen. Weil ungefähr, hätte ich gesagt, da wo der vierte Offizielle irgendwie ist, da war die Situation, da gab es diesen Pferdekuss. Kurze Zeit später macht Trimmel halt das taktische Foul, was er machen muss, holt sich dafür gelb. Und dann meint Kastrop war es, glaube ich, sein Gegenspieler, jetzt provoziere ich mal eine Gelb-Rote für diesen alten Mann. Und da ist der alte Mann aber ein bisschen steil gegangen. Und ich meine erkennen zu können, dass er gesagt hat, Ich habe schon Profifußball gespielt, da warst du noch nicht geboren.
Ja.
Weiß es nicht, aber
ich hast du das von den Lippen abgelesen?
Ja, ich bin da ganz gut.
Ja. Vor allem auf die Entfernung, ne?
Ja, das ist überhaupt kein Problem. Also,
nee, gar nicht.
So. Aber, und dann hat er sich einfach auf den Boden gesetzt. Und der hatte ja da auch Probleme mit diesem Pferdekuss. Er hat sich die ganze Zeit ja da am Oberschenkel da.
War das das, was dann letztendlich zu der verletzungsbedingten Auswechslung geführt hat?
Ja.
Okay, weil ich habe nämlich, bevor die eigentliche Auswechslung war, habe ich gar nicht irgendwie mitgekriegt, dass da jetzt genau davor irgendwie eine Aktion gewesen wäre, wo er sich verletzt hätte haben können oder so.
Das war, aber noch war dann vor seiner gelben Karte.
Ja, okay. Das war so was, was länger beschwelte dann sozusagen.
Ja, ne, war, also ich glaube insgesamt so 3-4 Minuten hat es gedauert, dann war er raus.
Und das war auch von Castrop?
Das weiß ich nicht mehr.
Also ich hatte aber schon den Eindruck, dass die beiden sich sehr schätzen und lieben lernten während des Spiels.
Ich würde sagen, dadurch, dass die halt da ihre Duelle hatten, ist schon zu vermuten, dass es auch so war. Hm. Aber das weiß ich jetzt nicht.
Der Kollege Castro blieb ja auch weiter bei einer eher ruppigen Spielweise, fand ich. Also ich habe fest damit gerechnet, dass er mit Gelb-Rot noch runtergeht, aber dann wurde er ausgewechselt irgendwann.
Ja, bei diesem Vierfachwechsel, ne?
Ja, ja. Hm. Also das war schon ganz schön. Weiß ich jetzt auch nicht, ob die Zweikampfeinschätzung des Schiedsrichters da so mit meiner übereinstimmt.
Also mit meiner stimmt das halt teilweise echt nicht überein. Und ich habe mich gewundert. Das hat mich schon auch genervt. Und diese Auswechslung von Trimmel, die verletzungsbedingte, beziehungsweise auch, dass er da wirklich in diese Duelle, dadurch, dass man auch, das war wirklich komisch. Also man einerseits stand man tief, andererseits auch ganz schön hoch. Ich kann es auch wirklich nicht so.
Man stand gar nicht so hoch. Ne, das war nur, die sind relativ angerannt, sag ich mal, hoch angerannt. Also die standen verhältnismäßig tief dafür, was sie an Pressing gespielt haben.
Aber der alte Mann, Entschuldigung, Christoph, Tim musste in das ein oder andere ungünstige Laufduell.
Mhm. Ja.
Und die Auswechslung hat es ja dann wirklich gezeigt, dass wir haben da ja ein Problem.
Ja.
Durch Sko und Juranovic, von dem wir ja vor der Saison schon gesagt haben, ist cool mit der Verlängerung von Juranovic, aber ist halt verletzungsanfällig.
Die spielen beide zusammen eine halbe Saison.
So habe ich das Gefühl. Ja. So, und deswegen muss der alte Mann da so viel spielen.
Genau.
Und das ist eigentlich gar nicht gut. Und wir haben da keine Variabilität. Ich fand, Janik Haberer hat es dann gut, also solide gemacht.
Was da immer tut eigentlich.
Ja. Der spielt, du kannst Janik Haberer da schon hinstellen, ohne direkt Bauchschmerzen zu kriegen.
Natürlich.
Also, ja. Und das ist schon mal sehr beruhigend angesichts der Verletzungsliste.
Genau.
Aber es ist nicht ideal, ja.
Richtig. Also Union hat da einfach einen schwachen Punkt auf den Schienenpositionen, finde ich. Einfach durch die fehlende Variabilität.
Links geht's ja jetzt. Links hast du Tom Rothe und Derek Köhn, da machen wir jetzt erstmal keine Sorgen. Nee,
schätze ich so ähnlich ein.
Auch wenn Rothe jetzt bei der U21 Innenverteidiger in der Viererkette sogar gespielt hat, was ja dann nochmal was anderes ist als halblinker Innenverteidiger in der Dreierkette. Aber dem Vernehmen nach soll er es gut gemacht haben.
Ja.
Aber ja, er kam ja dann auch für Derek Köhn, also er wird, glaube ich, weiter auch diese Positionen spielen bei Union, denke ich.
Also vielleicht beide. Es wird sehr schade sein, wenn er alles spielen kann da.
Genau, genau. Also deswegen, links ist jetzt nicht so meine große Sorge, aber dass halt Juranovic gefühlt auf 10 Spiele pro Saison kommt, ist halt nicht wirklich. Und genau, also der eine spielt, einer ist ständig verletzt und der andere ist 38.
Ja.
So. Ja, und wahrscheinlich eben auch so ein bisschen Sko könnte wahrscheinlich auch rechts spielen. Hat er ja auch schon, glaube ich. Aber auch der ist häufig verletzt. Also, ja, so einen richtigen zweiten Rechtsverteidiger hätte ich auch ganz gern.
Jedenfalls bin ich danach, also wir haben die erste Halbzeit dann überstanden, bin ich dann aus dem Block raus und bin dann halt oben im Umlauf. So ein bisschen von der einen Seite bis quasi zu Robert Richtung gelaufen. Du warst ja fast Sektor 4, ne?
Ja, also ich meine, von dir aus hätte ich auch Sektor 4 sein können wahrscheinlich, ja genau. Mhm. Aber die links von Wummes Häuschen.
Da bin ich doch.
Ja, noch ein bisschen weiter links.
Okay.
Ja, also da bin ich so ein bisschen, habe mich mit einigen Leuten unterhalten, auch über das Spiel. Da wurde so das ein oder andere Mal noch was irgendwas gejinxt, wo ich gesagt habe, Leute, still jetzt. Nicht weiterreden.
Hast du den Stadion-Sheriff gemacht, ja?
Bist du auf jeden Fall.
Durch den Umlauf hast gesagt, so hier jetzt keine schlechten Sachen sagen.
Genau.
Sheriff Fiebrig räumt auf.
Genau. Wir aber jetzt nochmal, nur um den Gemütszustand nochmal zu verstehen, du bist dann wirklich raus aus dem Block, nicht weil du, wie vorhin, wie ich so gesagt habe, entweder dir was trinken holen würdest oder auf Toilette, sondern weil du dich abkühlen musstest, dein Gemüt oder was, weil du so genervt warst von der
ersten Hälfte? Ich war genervt, aber natürlich habe ich mir auch eine Spinat-Feta-Stange geholt.
Natürlich.
Ah, weil ich dachte, vielleicht ist es der Hunger und ich bin deswegen unleidlich. Hm. Ne, du kennst es ja, Männer über
40, Snickers essen, ne?
Wenn ja, der Blutzucker runtergeht.
Ja, ja. Du Diva, du.
Also, da würde ich jetzt auch nicht widersprechen und habe dann so ein bisschen einen Platz gesucht, wo ich dachte, kannst du es gucken. Und dann habe ich einfach gesehen, was Union so ab der 55. Minute wieder gespielt hat, weil ich fand, der Beginn der zweiten Halbzeit war dann so, wo ich dachte, so, ja, so kann es weitergehen.
Mhm.
Und dann so ab der 55. Minute habe ich mich wieder erinnert gefühlt wie davor. Und dann bin ich im Unterlauf gewechselt. Dann nochmal so.
Bist du da rumgetigert?
Ja. Und habe da so einen Ort gesucht, wo man in Ruhe schauen kann und bin dann eigentlich wieder bei der alten Anzeigetafel ganz unten gelandet, fast bei Nadine.
Grüße.
Und da hat man ja auch nicht mehr so eine Draufsicht auf das Spiel. Ist sehr nah dran.
Und das hat beruhigt.
Ja doch, weil du ja viel intensiver in diesen Duellen drin bist.
Hm.
Und nicht mehr so diese Draufsicht, ich erkenne alles, hast und schon irgendwie, da müsste jemand jetzt aber auch mal kurz da hinten den Raum zumachen oder irgendwas ablaufen. Nee, das kann nicht einer alleine gegen zwei, naja, sowas halt nicht, ne? Und das siehst du da unten halt nicht. Und dafür bist du halt sehr nah dran und ich habe mich halt dann einfach auf Sachen konzentriert, die ich richtig gut fand. Zum Beispiel André Ilitsch fand ich richtig gut.
Hat also der nicht nur der metaphorische, sondern auch der buchstäbliche Perspektivenwechsel was gebracht.
Richtig.
Mhm. Und viel Überblick nicht gut für Sebi.
Ja. Nee, in dem Fall war es irgendwie, ich war auch nicht in der Stimmung, muss man jetzt auch sagen. Also Freitagabend so nach der Arbeit und irgendwie war auch alles anstrengend und ich war noch schwimmen zwischendurch. Das heißt, hatte schwere Beine. Ne, alter Mann.
Du sollst doch deine persönlichen Probleme nicht mit ins Stadion bringen.
Richtig. So. Aber, also André Ilic hat mir sehr gut gefallen, wenn es halt irgendwie so eine Kategorie geben würde, Arbeiter des Spiels.
Ja, mach so oft, dann hast du sie.
Okay. War André Ilic, würde wahrscheinlich in jedem Spiel er sein.
Ja.
Weil ich finde das so krass, wie der unermüdlich in diese Duelle geht. Immer und immer und immer wieder. Der hatte ja dann auch so ein, zwei Abschlusspositionen. Die waren da stand er aber nicht günstig zum Ball und deswegen kam das auch alles nicht so gut. Und der läuft trotzdem wieder rein. Der springt trotzdem wieder in diesen Kopfball. Wie gesagt, ich habe die Statistik nicht vor mir, wie viele Kopfballduelle der diese Saison schon geführt hat. Aber der muss ja weit, weit vorne sein. Und das finde ich richtig gut, weil es ist ein absolutes Arbeitstier, der sich nicht beirren lässt. Also der nicht irgendwie, hat nicht geklappt und dann mal so Kopf irgendwie und oh, jetzt lohnt sich das jetzt noch, sich auch in der 85. Minute nochmal dahin zu gehen, da losspringen, nochmal sich einen Ellenbogen abzuholen oder so. Der macht das einfach. Und das habe ich von da unten ziemlich gut gesehen und es hat mir gefallen, weil einfach dieser Einsatz, den er da reinbringt, wird für mich ja quasi der absolute Unsung Hero, ja, so. Ich besinge jetzt da mal ein bisschen. Das hat mir ganz toll gefallen und ich habe dann nochmal so, das habe ich auch schon vorher im Spiel gesehen, absolutes Sonderlob von mir eigentlich für Aljoscha Kemmlein. Weil der so ein Spieler war, der den Ball zum Gegner, nicht zum Gegner, Quatsch, zum Mitspieler
gebracht hat. Der hat den Ball einfach mal öfter
zum Gegner gespielt. Nee,
aber der dann, aber halt auch, wenn nach vorne halt eine Star war, dann hat er halt zur Seite gespielt und so weiter. Das ist genau das, was ich eigentlich auch dann manchmal sehen möchte. Wenn man führt, soll doch Gladbach den Ball hinterher rennen. Sollen sie doch versuchen, das irgendwie. Die wollen doch ein Tor schießen.
Ja. Der hat eine unfassbare Ruhe am Ball. Und
aber geht auch in die Duelle.
Geht denn, ist trotzdem genau. Also er ist gut körperlich, also ist ja auch relativ groß. Und vor allem hat er so eine elegante Technik, die sieht so gut aus bei dem. Wenn er die Bälle annimmt, dieses Und die Pässe, die der schlägt, die kommen so aus einem so fast verdeckt. Also man sieht bis kurz vorher nicht, wohin er den Ball jetzt spielt, also so völlig beiläufig. Das hat wirklich großen Spaß gemacht, dem zuzugucken.
Ja.
Und er ist, glaube ich, auch tatsächlich, also das, was ich mir erhofft hatte von ihm auch, er ist eben auch derjenige, der die progressiven Pässe spielt, also wenn es sich anbietet und auch die Passwege sieht und die Lücken sieht, in die er spielen kann. Ja. Also das ist, glaube ich, das, was unser Mittelfeld bisher abgeht. Und er funktioniert halt in beide Richtungen. Er funktioniert ja defensiv auch sehr gut. Das war wirklich ein ganz fantastischer Auftritt, auf jeden Fall. Und ich bin sehr froh, dass er jetzt endlich mal auch zum Zug kommt, auch wenn das wohl bedingt war durch Andras Schäfers Verletzung, wie Baumgart auf der PK sagte. Aber grundsätzlich war es schon die Ansage auch, dass er nach langer Verletzung jetzt auch erstmal wieder in die richtige Form kommen musste und da jetzt auch angekommen ist. Also ich glaube, da werden wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr von sehen, hoffentlich.
Ja, toll, toll, toll. Also es war nicht alles schlecht. Und diese schlechte Phase in der zweiten Halbzeit, die ging so, je nachdem, wie man zählt, zwischen 10 und 20 Minuten.
Ja.
Und ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber mit der Einwechslung von Alex Kral war das vorbei.
Das ist ganz ja, cool. Da war das Mittelfeld wieder dicht.
Ja.
Also das war vorher so ein bisschen so luftig im Mittelfeld. Und ich habe mich auch total gewundert, dass er einen Außenstürmer rausnimmt und einen defensiven Mittelfeldspieler bringt, aber das hat gut geklappt.
Ja, und ich darf auch sagen, ich bin ja kein großer Fan von Alex Kral, außer von seiner Frisur, aber das hat er gut gemacht. Kann ich auch anerkennen.
Absolut, ja.
So, das wollt ihr über dieses Tor von, ich schieße eigentlich nie ein Tor, Rani Khedira sprechen?
Es ist so schön, Sebastian hat jetzt alles rausgelassen, der hat sehr viel gedacht, das hat sich viel angestaut.
Ja,
und er hat quasi jetzt, tut mir leid, das Spiel im Alleingang besprochen.
Es tut mir leid.
Ja. Nee, ich finde das ja auch wichtig, so eine
ich kleine Therapiestunde. Ich bin normalerweise auch nicht so emotional beim Fußball.
Darf ich noch kurz zu André Ilic was nachtragen? Ich weiß gar nicht, was hier der, aber es sieht nach Europa aus. Bei FBref ist er bei der 95er Perzentile bei gewonnenen Kopfballduellen mit 5 pro 90 Minuten.
5 gewonnene
also
pro 90.
5 gewonnene Kopfballduelle pro 90 Minuten. Das ist besser als 95% der anderen Stürmer.
Naja. Kommt mir fast
geht schon
wenig vor.
Nur schimpf nicht noch.
Nein, ich schimpfe nicht. Das ist nur mein Eindruck natürlich. Aber ich will auch keine Strichliste während des Spiels.
Du hast gar keine Zeit für die ganze Zeit im Stadion unterwegs sein.
Du musst dann immer rumrennen und gucken, dass sie alle ordentlich
nehmen. Dass die Leute nichts Schlimmes sagen.
Ja, stellt euch vor, es gäbe so Coaching-Zonen für Fans. Also, dass du da nur in einem bestimmten Bereich hin und her laufen darfst.
Oder gibt es ja, nennt sich
Blöcke. Oder nur da darfst du meckern.
Oh, so eine Meckerzone.
Das wäre
so
wär toll. Bahnhof,
die genau, die Raucherzone.
Ja, und so ein gelbes Viereck, irgendwie 20 Quadratmeter. Da darf gemeckert werden.
Freu mich und da war bitte dann auch so eine schalldichte Glocke drüber.
Stimmt. Die Ruhezone,
ja.
Der Handybereich.
Und gepolsterte Wände vielleicht auch.
Ja, Tor war schön. Ob ihr auch solche Situationen im Stadion hättet ab und zu?
Ich musste noch nie den Block verlassen vor Wut.
Nee, ich auch nicht.
Echt nicht?
Nee.
Und es gab, also ich finde das so lustig, weil es gab wirklich Spiele in den letzten 2 Jahren,
da gab's
die mich deutlich wütender gemacht hätten.
Ja,
auf jeden Fall. Wir gewinnen 3-1 gegen Gladbach, ja. Und das, worüber du am meisten reden möchtest, ist, wie sauer du warst.
Antizyklisch schimpfen.
Ja, aber Hans-Martin, das war von Anfang an so, weißt du, dieses Spiel begann.
Dann hat er einfach scheiß Laune gehabt vorher.
Und Sebastians Augen haben, ihr rollt.
Vielleicht mal nicht schwimmen gehen vorher oder nicht Lohnarbeit.
Oder genau, mehr schwimmen,
damit ich wieder in Ruhe Fußball gucken kann.
Ich halte das ja für eine gute Idee.
Absolut, ich verstehe jetzt gar nicht, was du meinst.
Noch einen Kilometer länger schwimmen, damit du das alles rausschwimmst vorher.
Ich hab mir tatsächlich Mühe gegeben. Schön hier Landsberger Allee.
Bist du die Landsberger Allee lang geschwommen?
Ja.
Genau, die ganze.
Ja.
Die bauen da ja jetzt, ne? Da hat man Platz. Genau. Das sind nicht so viele Autos.
Und es hat gut geregnet, also es war auch eine gewisse Wassertiefe.
Schön in der Baugrube.
Aber würdig, lass doch bitte das Tor von Rani Khedira würdigen.
Ja.
Kann ruhig jemand anders machen.
Sind wir jetzt Europa? Erste Frage.
Nee.
Nee. Das letzte Mal, als Rani Khedira getroffen hat.
Das war überraschend.
Das wollte ich gerade sagen. Das war so für mich, also ne, man sagt das ja immer so, Tor aus dem Nichts. Aber ja. Ich hatte mich schon damit abgefunden, die vermuteten 17 Minuten Nachspielzeit irgendwie zitternd zu verbringen, dass Gladbach vielleicht doch noch mit irgendeinem so Hackentreffer den Ausgleich schafft oder so. Und dann kommt Rani Khedira und nimmt mir die Sorge irgendwie komplett. Und so völlig so, ach ja, und vor allem, das war ja wieder aus meiner Sicht, lange weg, ne? Also ich hab's nicht so richtig gut gesehen, hab gesehen, okay, der Ball ist im Tor und alle standen, der Torwart hat sich ja auch keinen Millimeter bewegt und das war so, ich hab's danach nochmal auf Video gesehen und da habe ich dann erst gesehen, wie schön das eigentlich war, also was für ein schöner Schuss das war. So Volley genommen und halt auch wirklich so nicht scharf im Sinne von 120 km/h, aber schon scharf genug und dann auch noch platziert, also muss man erstmal so machen, da muss ich Hut ab. Und vor allem in der Situation in dem Spiel war das natürlich ideal, weil das war dann der Nackenschlag und da wusste man dann quasi schon 10 Minuten vor Abpfiff oder vor den 90 Minuten, da kommt nichts mehr.
Klingt mir original.
Ja, die waren danach mausetot.
Ja.
Ich überlege die ganze Zeit, wer der Spieler war. Also es war ja ein Freistoß von Wu.
Ja.
Die Kopfballabwehr quasi, der Assist war von Marvin Friedrich.
Der Assist ist auch schon, das ist ein bisschen gemein.
Der kein gutes Spiel gemacht hat.
Nee, das sah nicht gut aus. Nee.
Darf ich kurz sagen, dass ich überhaupt völlig nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass Marvin Friedrich noch bei Gladbach spielt?
Hä?
Kannst du kurz sagen, ja.
Ja, ich dachte, der sei irgendwie zu Hoffenheim gewechselt oder sowas.
Was?
Hä?
Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber...
Sein bester Freund ist bei Hoffenheim, aber auch schon länger.
Wollte ich gerade sagen. Naja, also.
Sein Zwilling.
Und das, aber die Kopfballabwehr war ja nicht direkt vor die Füße von Rani Khedira, sondern es war ja quasi so, ging wie so eine Bogenlampe.
Der Ball hat er schön Zeit gehabt, den Maß zu nehmen.
Ja, und dann habt ihr euch mal angeschaut, was die Gladbacher Verteidiger in der Situation gemacht haben?
Zugeguckt.
Ja.
Besonders die Nummer 29, kriegt gerade nicht raus, wer das ist.
Das ist die 29, müsste Scully sein.
Scully.
Ja. Also der hat wirklich den Ball und sehr ehrfürchtig zugeschaut, wie der auf den Fuß von Rani Khedira fällt und dann ins Tor geht. Und dachte ich halt so, aber geh doch einfach auf den Spieler drauf.
Nee, soll er ja nicht.
Aber als Verteidiger, ich meinte
ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, nee, die haben relativ gut Spalier gestanden und zugeguckt, was Rani Khedira da macht.
Also es passiert natürlich. Also das war ja so eine so Freistoßflanke, wo alle auf einer Linie reinrücken. Aber in meiner Welt ist es ja so, dass das so mannorientiert passiert. Und irgendeiner muss doch gemerkt haben, dass Rani Khedira seine Person war, aber nicht mehr da war. Mhm. Vielleicht Scully? Also vielleicht würde das erklären. Aber
du meinst, das war so eine Situation, wo er dann dachte, ach ja, ich hätte was tun sollen.
Die habe ich gesucht.
Ja. Aber, und ich stand halt so unten und das war wirklich sehr gut dann zu sehen.
Sah von 2 Rängen höher eigentlich quasi genauso aus, aber ich war trotzdem genauso verblüfft. Also ich stand genauso da wie der Gegenspieler und dachte, huch. Was hat er denn jetzt gemacht? Kam wirklich unerwartet.
Also
schön, aber unerwartet.
Also erstmal cool. Ich meine, einerseits kann man über die Gladbacher Abwehr meckern, man kann aber einfach sagen, Rani Khedira den Rückraum perfekt besetzt.
Super gemacht, ja, klar.
Ich glaube, das ist das Problem, ich glaube gar nicht, dass diese Freischussverteidigung zwingend komplett mannorientiert ist. Meistens ist es ja so eine Mischform. Und dass die da niemanden im Rückraum hatten, das ist halt völlig bescheuert. Also völlig unabhängig von der direkten Mannorientierung.
Ja, vielleicht auch so rum.
Und, der Ball ist halt auch lange unterwegs. Also da kann man eben auch sich mal... die sehen den ja nicht erst, wenn er auf Höhe von Ranis Kopf runterfällt, sondern schon vorher.
Und
da muss man dann halt schon lange raus, also in die dahin rausrücken, wo der Ball irgendwie runterkommt. Ob man es genau kalkuliert oder nicht, ist ja das andere, aber wirklich grauenvoll verteidigt.
Ja, ganz furchtbar.
Was auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass, wie gesagt, ne, lang von meinem Standort im Stadion relativ weit weg. Und dadurch, dass sich eben niemand bewegt hat, inklusive des Torwarts, wirkte das erstmal so wie, wo, zählt das Tor jetzt? Was haben wir da jetzt, habe ich hier was übersehen, dass irgendwie schon was abgepfiffen wurde und Rani Khedira und ich waren die einzigen Steine, die nicht mitgekriegt haben? Und war dann so dieses verzögerte Jubeln, was erstmal so, was immer so komisch ist durch diese ganzen VAR-Geschichten und was ja, ne,
das Spiel kaputt macht. Der Schiri hat es ja auch irgendwie nicht deutlich signalisiert. Der blieb einfach nur stehen und hat kein Handzeichen gegeben.
Ja.
So, und es war so, dann habe ich zum Linienrichter geguckt, keine Fahne oben, immerhin. Also, ja.
Der Schiri war vielleicht auch überrascht.
Sieht man ja von uns aus auch nicht, ob da noch irgendjemand von unseren, dem Torhüter, die Sicht genommen hat im Abseits oder so, aber.
Ja.
Kann schon mal passieren in dem Stadion.
Aber dann hat Christian gesagt, dass es ein Tor war und dann
dachte ich, das wird wohl eins sein.
Dann glaube ich ihm mal.
Ja. Das ist ja die letzte Instanz, ne?
Absolut, ja. Der VAR kann dann auch nicht mehr eingreifen.
Geht der VAR, Christian Arbeit, Skatgericht. Das ist so die Kette.
Aber Robi, du hast es richtig gesagt, dieses 3-1 hat uns ja vor dieser ganzen Zitterpartie komplett bewahrt.
Ja.
Da war ich dann super ruhig, da wusste ich, okay, alles klar, erledigt.
Da,
super.
Hier passiert nichts mehr, gab auch dann eben nicht die 15 Minuten Nachspielzeit. Ja. Und man konnte sich schon so ein bisschen einsingen. Das war auch sehr schön dann.
Ja, aber das war dann tatsächlich auch der Moment, wo ich dachte so, ey, ich bin eigentlich total glücklich gerade mit dem Ausgang dieses Abends, auch wenn es total merkwürdig zustande gekommen ist, so als Ganzes, also wenn es so wirklich so schräge Momente hatte, dieses Spiel, aber ich war dann einfach im Gegensatz zu dir ein zufriedener Mensch.
Ich war da mit dem Ergebnis auch zufrieden. Ich
hat man nicht so gemerkt. Aber wirklich nicht, auch auf dem Heimweg noch nicht. Du warst noch eher nicht bereit, dich zu freuen.
Ach, naja, es ging schon. Aber ja.
Es ist, innerlich hat er gejubelt.
Kennt ihr das manchmal, wenn ihr denkt, so ist alles eigentlich in diesem Spiel auch wirklich für Union gelaufen? Und überlegt, wie es wäre, wenn es nicht so gewesen wäre?
Bei dem Spiel nicht.
Das hältst du mir immer vor, ne, wenn ich so argumentiere.
Mhm. Ja, also das gibt Spiele, wo ich so weit denke.
Konnte mich jedenfalls da nicht ganz von frei machen, das stimmt.
Also bei dem Spiel ging es mir tatsächlich nicht so, weil ich eigentlich die ganze Zeit dachte so, also ich hatte eigentlich kein schlechtes Gefühl, habe nur unglückliche Sachen passieren sehen und dann aber irgendwann war auch gut, irgendwann dachte ich auch, nee, wir haben das jetzt, ist alles, das geht jetzt, das läuft jetzt für uns. Und dann habe ich mich über die schönen Sachen gefreut, die ja durchaus da waren, hast du ja auch gesagt. Also die waren mir dann präsenter. Ich habe durchaus auch gesehen, was alles nicht funktioniert, so ist es ja nicht. Aber ich bin wirklich nach Hause gegangen und dachte so, ja, das war jetzt schön. Das war jetzt der schöne Abschluss einer anstrengenden Woche. Hat mir gefallen. Okay.
Also für mich war es vor dem Spiel, gab es genau zwei Möglichkeiten. Die eine war, Union spielt Aufbaugegner und Punktelieferant für eine Mannschaft in Sorge.
Ja.
Oder wir gewinnen halbwegs dominant. Und ich war sehr zufrieden, dass es im Prinzip die zweite Option war. Nicht, dass wir jetzt super dominant gespielt hätten, aber das haben wir gerade schon durchgekaut. Aber Ergebnis sieht anders aus, als das Spiel vielleicht war.
Ja, nee, das ist schon völlig verdient so. Also
das ist, fand ich auch, aber ja. Sebastian war ja nicht ohne Grund gefrustet und Steffi hat ja gerade auch gesagt, ja, es gab Dinge, die halt noch nicht so rund gelaufen sind und die, sagen wir mal, in Summe 35 Minuten, wo es vielleicht jetzt nicht so irre dominant aussah, waren trotzdem da, ne? Aber
ja, und die andere Mannschaft hätte uns da durchaus auf den Hintern gehen.
Ja, aber können, nun, ne? War keine andere Mannschaft da.
Ist richtig, ja. Also war nur Gladbach. Ja.
Ist immer nur eine da meistens.
Ja, meistens nur ein Gegner, ja.
Was ich ein bisschen kurios fand, war, dass in der Phase, in der Gladbach uns wirklich weit hinten eingeschnürt hat, das Stadion sich entschieden hat, Union am Ball zu sehen, ja. Als wir keinen einzigen Ball gesehen haben.
Da haben die Männer neben mir dann auch den Text immer gewechselt, je nachdem, wer gerade am Ball ist. Die haben dann gesagt, nee, ein bisschen Sinn für Realität braucht man ja auch. Also.
Ja, vielleicht war es auch eher eine Aufforderung.
Ja.
Union an den Ball. Ja. Und das verkürzt sich ja im Stadion.
An Ball. Geh mal an Ball ran da.
Du weißt doch, wie gebt niemals auf und glaub an dich.
Genau.
Mhm. Nee, gib niemals auf.
Ja, sag ich ja auch, aber singt ja niemand.
Singt ja niemand.
Ich schon. Dafür singe ich aber auch glaub an dir.
Ja, also tun. Ich würde vielleicht auf einer positiven Note über dieses Spiel sprechen, indem ich sage, die bisher hier in der Saison gesagt, fast jedes Union-Spiel hatte die ähnlichen Attribute. Also es das ist ja auch erstmal klar, also es, oder klar ist, ich hätte gesagt, das ist ja auch schon mal eine Entwicklung, dass die Mannschaft irgendwie ähnlich auftritt und nicht irgendwie in jedem Spiel irgendwie ein anderes Gesicht zeigt. Und mal gab es mit mehr Spielglück, mal mit weniger, mal war man effizient vorm Tor, mal nicht so und so weiter und so fort. Und in diesem Spiel, fand ich, hat man schon noch ein paar mehr Sachen gesehen, also wie so Zusammenspiel vorne auch gut funktionieren kann.
Ja, das war, glaube ich, so das, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe.
Ja, also da würde ich schon sagen, und halt auch diese, was Hans-Martin vorhin nochmal ausgeführt hatte, diese Note, die Aljoscha Kemmler in Unions Mittelfeld geben kann. Und vielleicht kann man auf diesen beiden Punkten das so als, können wir uns mal merken und dann gucken, ob es eine Entwicklung ist oder bloß jetzt mal so aufgetaucht ist. Und vielleicht führt das dann auch zu dem Thema, was gemeinhin Spielkontrolle heißt. Ja. Und vielleicht sehen wir das in 10, 15 Spielen, sagen wir, nee, das musste sich erst irgendwie so auf eine Art eingrooven.
Aber wenn ich mir dieses Spiel angucke und so vergleiche, so nach hinten geblickt, da haben wir halt irgendwie komplett dieses, wir verteidigen irgendwas, aufgegeben und spielen noch relativ stur nach vorne. Also nicht stur, sondern sehr...
Ja, schon stur.
Es ist, ja, und auch manchmal glücklos, aber generell ist, finde ich, dieses Herausarbeiten von Torchancen schon auch was Schönes. Ich weiß, wir sind überhaupt nicht gewöhnt, dass die Defensive so ist, wie sie jetzt gerade ist, dass jetzt so gespielt wird. Weil wir, das ist halt, ich glaube, das ist wirklich ein so sehr mit Sehgewohnheiten der letzten Jahre bricht, dass das so, dass man das so schwer akzeptieren kann. Ich fand aber tatsächlich, ich fand dieses Zusammenspiel von Köhn und Ansa schön, das hat mir Spaß gemacht. Also das hat mich einfach gut unterhalten, wisst ihr? Und über sowas kann ich mich halt einfach auch freuen. Ja, und dafür muss Freddy dann wütend werden, weil er ein total dummes Tor eingeschenkt kriegt. Ja, ich glaube, das ist einfach so, wie es jetzt bei Union ist.
Vor allem also quasi der schwere Abschied vom Terrorfußball?
Ja, ja. Als das empfinde ich es gerade sehr. Und ich glaube, das hat wirklich das, was so eben so Sorge macht, ist, dass wir da halt diese defensive Stabilität, dass die halt halt einfach jetzt immer mal nach Pfeife raucht wurde. Also nicht, weil die Leute das nicht spielen könnten, aber weil immer irgendwie alles gleichzeitig ist, halt, habe ich, glaube ich, bei uns noch nie gesehen. Dafür haben wir tatsächlich dieses Offensivproblem, das wir ja noch in der letzten Saison beklagt haben, das scheint sich ja quasi irgendwie gerade so zu lösen. Und das finde ich eigentlich, also du siehst dann einfach, an der Stelle ist halt die Arbeit passiert, die ist nicht defensiv passiert.
Naja, sie haben ja, das muss man ja auch anerkennen, auch da, ich meckere vielleicht über Horst Held und so weiter, aber dieses Tempo reinbringen in den Kader, das hat ja schon stattgefunden.
Auch.
Und das wird halt auch angewendet. Ich finde auch, dass Tim Skarke weniger wie ein Fremdkörper wirkt, wie sonst in der vergangenen Saison teilweise noch.
Dem würde ich übrigens auch noch mindestens den zweiten Platz für Arbeiter des Spiels geben.
Ja. Aber es gibt nur einen ersten Platz.
Deswegen heißt ja der zweite Platz auch zweiter Platz.
Ja. Ja, hat er auch. Dieses immer laufen. Und schade, dass dieser Schuss, den er da einfach so, hätte man gesagt, so aus Gag irgendwie gemacht hat, aus 40 Metern, dass er so am Tor vorbeiging.
Das war eine sehr schöne Szene. Du hast gesehen, wie Nico Elvedi dem Ball hinterher rannte und sich dann umguckte und dann sah, wie Tim Skarke da angerast kam. Und kurz glaubte ich auf die Entfernung wirklich Panik in seinem Gesicht zu sehen.
Hätte ich auch in der Situation.
Und dann hat er später nochmal diese Situation in der zweiten Halbzeit gehabt, wo er mit an der Strafraumkante stand und dann den Ball doch zu Ilic rübergelegte, aber der auch nicht. Also es war so, oh, die beiden, die auf Tore warten vielleicht, wobei sie man bei Ilic, dem spürt man da keine Verunsicherung an irgendwie, finde ich, aber und nee, schieß mal lieber du und ach nee, dann ist das doch doof. Das war ein bisschen schade, da dachte ich auch, zieh doch einfach ab, aber ja, ich hätte mich bei beiden sehr gefreut, wenn sie mal ihr Tor jeweils machen.
Na gut.
Na gut.
Habt ihr noch was zum Spiel hinzuzufügen?
Überleg gerade.
Zum Spiel selber nicht, aber ich fand es immer noch eine unglaublich vergebene Chance, wenn ich als Bundesligaspieler den Namen Rocco Reitz trage.
Jetzt bin ich gespannt.
Und ich werde überhaupt Bundesligaspieler.
Und dann nicht die Frisur und den Schnurrbart von Walter Frosch trage. Unglaublich vergebene Chance.
Ja, das mit dem Schnurri geht ja mittlerweile. Und frisurenmäßig ist das eigentlich auch alles wieder im Kommen.
Okay, ich habe jetzt kurz Walter Frosch gegoogelt, alles klar.
Ja.
Aber ich möchte dann, aber dann muss er aber auch eine Schachtel Zigaretten im Stutzen
haben. Im Stutzen haben, ja, genau.
Ja.
Die Stimme musst du dir erarbeiten, das ist klar.
Ja. Ihm noch ein, zwei Jahre.
Das wollte ich noch anmerken. Das hat mich ein bisschen irritiert.
Uiuiui, ui, ui, das ist ein schönes Bild.
Na gut. Ich denke bei Rocco einfach, wie der mein Heimatdialekt klingen würde und
Rocco ist eigentlich auch ein Name, den man sich nur in deinem Heimatdialekt vorstellen kann oder aus den Landen herkünftig, in denen dein Dialekt gesprochen wird.
Ja, in der hervorragenden Serie Doppelhaushälfte. Also es gibt ja auch Rocco.
Fantastisch. Wirklich großartig.
Wird dann aber auch immer abgekürzt von Mutti Rocky.
Wo ist da die Abkürzung?
Das ist lieb gemeint.
Das ist lieb gemeint, genau. Ja. Na gut, dann das nächste Spiel der Männer ist wieder an einem Freitag, 20.30 Uhr. Diesmal in Bremen. Mhm. Und wer diesen Podcast vor Sonntag 12 Uhr hört, der Person würde ich auf jeden Fall empfehlen, ins Stadion zu gehen, weil da ist 12 Uhr Anpfiff der Frauen in der Bundesliga gegen Rasenballsport Leipzig. Und die können jeden Support aktuell gebrauchen, weil viele Spielerinnen verletzt sind.
Ja.
Aber nicht in den ersten 15 Minuten, wie ich gehört habe.
Nicht in den ersten 15 Minuten, genau.
Da supportet man durch Anwesenheit.
Ich wollte gerade sagen, Anwesenheit ist auch Support.
Genau.
Rocco Reitz ist mit der Tochter von Karl-Heinz Flipsen verheiratet.
Oh, heißt, der ist für immer in Gladbach?
Der ist für immer in Gladbach. Das ist jetzt lebenslang. Okay. Junge, Junge, Junge. Muss man auch wollen.
Ist ja auch
schön. Wieso kennst du die Tochter von Karl-Heinz Flipsen?
Ja, vielleicht ist sie auch total nett.
Aber Karl-Heinz sagt da bestimmt nur seine Mutti zu ihm.
Naja. Karl-Heinz Flipsen hatte ich früher immer in meinem Kicker-Manager-Team.
Ich hatte so einen Aufkleber. Von dem. Naja, egal.
Vielleicht heißt sie Mandy.
Nee, heißt Laura.
Okay.
Haben wir jetzt alles durch? Weil sonst können wir jetzt noch den Instagram-Account von Rocco Reitz bewerten.
Das können wir gerne machen, Sebastian.
Das machen wir oft
immer für zu haben.
Ich erspare uns das jetzt allen und würde jetzt das Outro spielen und sagen, wir hören uns nach dem Bundesligaspiel der Frauen gegen Leipzig.
Machen wir so.
Bis denn.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.